Wir haben eine kleine Predigtreihe zum Heiligen Geist, zu dem heute die letzte Einheit kommt. Der Heilige Geist, ich fasse mal so in 30 Sekunden zusammen, was wir bisher so gesagt haben. Der Heilige Geist ist Gott. Das waren die 30 Sekunden. Es ist immer wieder so ein Ding, nach dem wir uns ausstrecken müssen, eine Wahrheit, nach der wir uns wirklich recken müssen, dass wenn wir von Gott reden, dann reden wir vom Sohn, wir reden vom Geist, wir reden vom Vater. Wenn wir von Gott reden, dann sehen wir eben dieses Wunder, dass Gott sich auf ganz verschiedene Art und Weise offenbart. Und es ist so, so unterschiedlich, so wie wir es eben auch so schier nicht auf die Reihe kriegen, dass derselbe Gott, der über allem thront, nachdem alles benannt ist, dass derselbe Gott als Baby in einer Krippe in Bethlehem gelegen hat. Und genauso unfassbar ist das für uns, dass derselbe Gott im Herzen von Menschen lebt. Dass Gott eben nicht nur oder ausschließlich irgendwo da draußen ist. Und wenn wir rufen, dann hoffen wir, dass da einer ist, der hört, sondern dass es da einen Gott gibt, der in uns wohnt. Und dass Christsein eben nicht ein Leben nur ist, sich zu bewegen in Gottes Raum, sondern dass Gott eben auch seinen Raum in uns hat, in dem er sich bewegt. Ich möchte das heute versuchen, irgendwie noch mehr anzuwenden. Vielleicht auch den einen oder anderen nochmal mit reinzunehmen in ein vielleicht ergänzendes Bild zu dem, was Christsein ist. In Johannes 14 sagt Jesus, der Beistand aber, das ist der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Beistand, hier steht im Griechischen ein Wort, der Herbeigerufene. Das ist, kann man sich am besten vielleicht so vorstellen, wenn jemand von euch einen Asylantrag stellt, dann ist es unfassbar hilfreich, bei der Ausländerbehörde einen Deutschen dabei sitzen zu haben. Die Mitarbeiter sind in der Regel etwas freundlicher, etwas zugewandter, etwas, also es gilt nicht für jeden Mitarbeiter und nicht für jede Situation, aber ich sage mal, 90% der Fälle ist einfach hilfreich, dass ein Deutscher dabei sitzt. Selbst wenn du keine Ahnung hast, einfach da zu sitzen und zu lächeln, hilft. Ein Paraklet ist jemand, der dazu gerufen wird, wenn es um rechtliche Angelegenheiten geht. Irgendwie am Ende der Tage hat sich daraus dann irgendwann mal ein Rechtsanwalt und ein Riesenberufsfeld entwickelt. Aber das war es zu dieser Zeit eigentlich noch nicht, sondern einer, der für mich sprechen kann. Jetzt stellt euch vor, ihr geht in die Ausländerbehörde, stellt einen Antrag auf Asyl und neben euch sitzt Ole von Beust. Ich werde euch sagen, ne? Die werden euch richtig gut behandeln, richtig gut behandeln. Und das ist das, was hier gesagt ist. Ein Paraklet ist ein zur Hilfe dabei gerufener, einer, der für mich da steht, auch für mich redet, aber nicht nur, dass er der Redende ist, sondern wir machen das zusammen. Es bleibt ja meine Sache, es bleibt meine Angelegenheit oder im Kontext dieser Predigt, es bleibt ja mein Leben. Gott führt nicht mein Leben. Ich führe mein Leben. Ich lebe mein Leben. Aber es gibt einen, den ich dazu rufen kann. Und hier in diesem Vers sagt Jesus, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der euch an alles erinnert, ist nicht der Pastor am Sonntagmorgen. Der euch an alles erinnert, ist nicht der Kleber auf eurem Kühlschrank oder euer Ehepartner, sondern der Wunsch Gottes ist, dass er so in euch wohnt, dass seine Stimme so in euch zu hören ist, dass sie euch präsent ist. Einige von uns, viele von uns, haben, ich beziehe mich jetzt mal nur auf die guten Stimmen, haben so ein paar gute Stimmen in ihrer Kindheit gesammelt. Und die kann man manchmal sogar richtig abrufen. Einige Kinder sind damit groß geworden, dass sie immer mal wieder gehört haben, du schaffst das. Ja? Oder einige Kinder sind damit groß geworden, dass ihnen immer wieder gesagt wurde, du bist clever genug, schlau genug, wie auch immer die Formulierungen waren. Und für einige von uns sind diese Worte so zu einem Inneren geworden, dass wir in der Lage sind, sie abzurufen, hörbar zu machen, wenn wir in Situationen sind. Und manchmal machen wir das gar nicht so aktiv, sondern die fließen uns einfach zu. Dann erinnern wir uns, wer wir sind, weil es uns zugesprochen worden ist. Und so ist das hier gemeint. Er wird euch erinnern, dieser Beistand, der wird euch erinnern, der wird euch lehren. Dieser Heilige Geist, der wird diese Worte, die ich zu euch geredet habe, die Worte, die Gott hineinspricht in unser Leben, er wird sie lebendig machen und er wird sie in den Kontexten, in denen ihr lebt, in den Bezügen, in den Herausforderungen, in denen ihr lebt, da wird was wach werden. Und wir erinnern uns, wer wir sind. Von Gott geliebte Menschen. Wir werden wach und wir merken, ich kann das schaffen, weil Gott dabei ist. Ich werde nicht mit meinem Leben scheitern, weil Gott ja mein Leben hält. Jesus sagt, das ist gut, dass ich gehe und dass er kommt. Und so ein Vers wie dieser hier zeigt, warum Jesus das so denkt. Ich gehe mit euch in eine andere Bibelstelle, in den Römerbrief. Im Römerbrief hat Paulus sehr kunstvoll das Evangelium sehr breit entfaltet. Das sehr durchdacht gemacht. Das ist ein Brief, wo man merkt, er hat hier eine innere Struktur, die er abrufen kann und die er hier Kapitel für Kapitel für Kapitel vorwärts treibt. Es gibt andere Briefe im Neuen Testament, wo man merkt, dass Paulus sehr stark antwortet auf Situationen, die er vorfindet. Im Römerbrief ist es so, dass Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er gar nicht kennt. Und für uns ist das ein Glücksfall, weil uns kennt er auch nicht. Also wenn er uns einen Brief geschrieben hätte, dann hätte er den Römerbrief geschrieben. Und er erklärt dieser Gemeinde in Rom, weil er sich auch selber vorstellen möchte, erklärt er, was ist mein Evangelium? Was ist das Evangelium, das ich glaube? Dieser Brief hat eine Reihenfolge. Und irgendwann in Kapitel 8, da ist schon die Hälfte dieses Briefes vorbei, in dem Paulus die ganze Zeit darüber redet, wer ist Christ und wie ist man Christ und so weiter, in diesem Brief kommt er dann in Kapitel 8 zum Heiligen Geist. Das ist für uns, die wir in einer bestimmten geistlichen Tradition groß geworden sind, ne? Wir sind innerhalb des Christentums, sind wir sozusagen die katholische Abspaltung und von der katholischen Abspaltung sind wir dann die evangelische Abspaltung und innerhalb der evangelischen Abspaltung sind wir die freikirchliche Abspaltung. Ja? Also wir sind irgendwie so die Spaltung einer Spaltung einer Spaltung irgendwie so im Laufe der Kirchengeschichte. Und also der Zweig, auf dem wir uns hier befinden, und der fängt dann schon eine Spaltung vor an, als Luther und die katholische Kirche irgendwann nicht mehr zusammen wollten konnten, der hat ganz stark entdeckt, betont, dass das, was wir brauchen, dass das alles von Gott kommt. Es wird überschrieben mit diesem großen Wort Gnade. Dass Gott sich uns zuwendet und dass alles, was getan werden muss, dass das auf Gottes Seite liegt. Es sind eben nicht wir. dass wir mit unserer Anstrengung, mit unserer Kraft, mit unserer Hingabe es irgendwie schaffen, an Gott dran zu bleiben, sondern dass es Gott schafft, an uns dran zu bleiben. Wenn man so will, wird das im Römerbrief sehr deutlich erklärt und vielleicht in der heftigsten Zuspitzung dann in Römer 6 erklärt. Also über diesen Römerbrief hinweg wird so Kapitel für Kapitel erstmal gesagt, dass keiner von uns es schafft, ich sag mal, Gottes Liebe zu verdienen, dass Gott uns einfach so liebt, dass Gott sich einfach uns so zuwendet, dass Gott ein Problem gefunden hat für unsere Schuld, nämlich dass Jesus für uns gestorben ist und dass alles, was wir jetzt brauchen, ist, dass wir darauf vertrauen. Wir benutzen dafür häufig die christliche Fachvokabel Glauben. Dass wir vertrauen, dass das, was Gott getan hat, genug ist. Einfach genug ist. Und für manche von uns ist das eine Herausforderung, weil wir gewohnt sind zu beweisen, dass wir es können. Und da müssen wir was lernen, dass wir Gott nichts beweisen sollen. Und für andere von uns ist es eine unfassbar gute Nachricht, dass wir nämlich nichts beweisen müssen, nichts beweisen brauchen. Gott macht das alles. Und bis hierhin, also ich nehme jetzt mal 7. Kapitel damit rein, also bis Kapitel 7 redet Paulus 7-mal von Geist. Und im Kontext von das Wirken des Heiligen Geistes in und an uns, würde ich sagen, passen eigentlich nur 4 Bibelstellen. Also von diesen 7 ersten Kapiteln gibt es 4 oder 7 Stellen, egal, ich würde sagen 4 Stellen, wo so das Wirken des Geistes beschrieben wird, eben wie der Heilige Geist in und an uns wirkt. Und dann in Kapitel 8 explodiert das Reden vom Heiligen Geist. In Kapitel 8 redet Paulus 14-mal vom Heiligen Geist. Was passiert vor Kapitel 8? Am Ende von Kapitel 7 sagt Paulus, ich schaffe es nicht. Der Römerbrief erklärt das Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Gottes Liebe einen Weg gefunden hat bis zu mir, dass der Vater aller Vaterschaft vor meiner Tür steht und sagt, ich will, dass du mein Kind bist. Und eigentlich sollte das doch reichen. Paulus will antworten. Es gibt so die formale und feierliche Antwort. Ja, ich will. Im Christentum nennen wir das die Taufe. Na, ich will, Römer 6 beschreibt das. Aber es gibt ja eine gelebte Antwort, so eine Tag-für-Tag-Antwort. Ich will doch als Gottes Kind leben. Ich will, dass das, was ich sage, dass das Gott im Himmel freut. Ich will, dass das, was ich tue, dass das Jesus entspricht. Ich will mit ihm leben. Und dieses Ich will und all das, was das möglich macht, dass ich überhaupt sagen kann, ich will, das wird alles beschrieben bis hierhin, aber es explodiert am Ende von Kapitel 7, in der zweiten Hälfte von Kapitel 7, in diesem Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich bin nicht der Mensch, der ich sein möchte als Gottes Kind. Ich schaffe es nicht. Ich krieg's nicht hin. Und da reden wir nicht von 2-mal Scheitern im Jahr, sondern wir reden von lauter Scheitern im Jahr und 2-mal machen wir es richtig. Ich schaffe es nicht. Und das ist der Punkt, an dem Paulus anfängt, vom Heiligen Geist zu reden. Das ist der Punkt. Alles Predigen über den Heiligen Geist, alles Nachdenken über den Heiligen Geist fängt hier an. Wenn du sagst, ich will nicht und ich schaffe es nicht, dann brauchen wir nicht über den Heiligen Geist reden. Wenn du hier sitzt und sagst, ich schaffe es nicht, kann es mir nicht vorstellen und ich werde es sowieso nie schaffen, dann brauchen wir nicht über den Heiligen Geist reden. Wenn du dich aufgegeben hast auf deiner Lebensreise, dann brauchen wir nicht über den Heiligen Geist reden. Wenn du hier sitzt und sagst, ich bin Christ und wenn es jeder so machen würde wie ich, dann wäre diese Welt 17% besser, dann brauchen wir auch nicht über den Heiligen Geist reden, weil dann hast du noch nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Ich schaffe es nicht, aber ich will. In dieser Spannung steht Paulus und es zerreißt ihn. Ich hoffe, dass einige von euch sich an eine Situation in den letzten Tagen erinnern. Dass es einen zerreißt. Dass es Momente gibt, wo wir gerne so viel bessere Menschen sein wollen würden und uns die Kraft dazu fehlt. Die Liebe, die Hingabe, die Selbstverleugnung, was auch immer. Hier setzt jetzt Paulus ein und fängt an, vom Heiligen Geist zu reden. Denn es ist einfach zu kurz, zu sagen, das, was Gott getan hat, damals mit seinen Auswirkungen für heute, nämlich, dass Jesus für mich gestorben ist, das reicht. Paulus reicht das nicht. Paulus sehnt sich nach einem gelingenden Leben. Paulus sehnt sich danach, es gut zu machen. Oder wenn ich es fromm sage, er möchte Gott eine Freude machen mit seinem Leben. Ich gehe jetzt in einen Abschnitt aus diesem Römer 8, aber es ist eins von diesen Kapiteln, die man zu Hause auch mal paar Mal laut sich vorlesen kann insgesamt. Die Übersetzung, die ich hier verwende, ist ein bisschen kompliziert, aber das muss an dieser Stelle mal sein. So sind wir nun Geschwister, nicht nach dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Fleisch meint das Eigene, das, was wir so mitbringen durch unsere Existenz. Das ist Gott fern und hat auch nicht viel Kraft. So sind wir nun, Brüder, nicht nach dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist oder im Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und jetzt kommt der Vers, um den es mir hier geht. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die sind Kinder Gottes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen oder der Sklaverei. Wieder zur Furcht. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba, das ist ein, Papa, aber mit viel Ehrfurcht drin. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, Vers 14, die sind Söhne Gottes. Paulus sagt, wenn wir versuchen, auf unsere eigenen Ressourcen zu bauen, aus dem, was wir so mitbringen, auf das Fleisch bauen, dann werden wir untergehen. Hier ist die Rede davon, wir werden sterben. Es bringt uns um. Umgangssprachlich passt das ganz gut. Es bringt uns um. Das macht uns fertig. Und jetzt sagt er nicht, streng dich mehr an. Seine Botschaft ist nicht, jetzt gib mal Gas. Seine Botschaft ist, dass es da den Geist Gottes gibt. Und dass wir im Geist, durch den Geist, in der Lage sind, Dinge zu tun, die uns Leben bringen. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, ich möchte euch das Bild erweitern von dem, was Christsein ist. Es gibt so eine richtige Antwort. Die richtige Antwort ist, ich glaube an Gott. Ja? Ich vertraue ihm irgendwie, dass das, was geschehen ist, stellvertretend für mich am Kreuz, dass mir das gilt. Das ist eine richtige Antwort. Aber das ist eine Antwort, die fern ist, die ganz schön weit weg ist, die sich wenig verbindet mit dem Alltag. Und was heißt das denn morgen früh um 8:45 im Büro? Was heißt das da? Gottes Sehnsucht, uns zu erlösen, ist nicht uns zu erlösen, sondern Gottes Sehnsucht ist, uns an Kindesstatt anzunehmen. Gott hat in der Gemeinde Jesu Christi nicht ein Waisenhaus gegründet, sondern eine Familie. Und das ist ein Riesenunterschied. In einem Waisenhaus wird sich um mich gekümmert. Ich bekomme genug zu essen, ich bekomme genug zu trinken, ich bekomme genug pädagogische Betreuung, um irgendwie mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und wenn das halbwegs ordentlich läuft, dann gehe ich raus aus diesem Leben, gehe ich raus ins Leben dann als Erwachsener und habe so die grundsätzlichen Skills des Lebens gelernt. Aber da sind Leute, die haben da eben ihren 8-Stunden-Tag gemacht. Ein paar waren ein paar Jahre da, manche haben nach der Probezeit schon wieder aufgehört, manche waren. Und meine Heimat war ein Waisenhaus. Ein Waisenhaus ist besser als auf der Straße leben. Aber Gottes Idee mit Gemeinde ist nicht ein Waisenhaus. Gottes Idee mit deinem Leben ist nicht, dass Gott sich darum kümmert, dass du irgendwo überlebst. Gottes Idee ist, dass du sein Kind bist. Er will Gutes hineinsprechen in dein Herz und will dir sagen, meine Tochter, mein Sohn, ich sehe in dir was von mir. Blut von meinem Blut fließt durch deine Ader. Du gehörst zu mir. Ich habe die Urkunde unterschrieben, auf der draufsteht, in der drin steht, wir gehören zusammen. Uns trennt nichts mehr. Wir sind verbunden. Und dann ist es eben dieser Geist Gottes, der uns erinnert an alles, was Gott gesagt hat. Gott möchte, dass wir ein Leben teilen mit ihm. Und weil wir Kinder Gottes sind, ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, ob das, was wir tun, richtig ist. Das ist nicht der Punkt. Die spannende Frage ist, tun wir Dinge auf Gott zu? Wenn dein 6-jähriges Kind in aller Hingabe in deiner Küche ein Kuchenmassaker veranstaltet und einen Kuchen backt, ja, und das Ergebnis schrecklich schmeckt, ja, dann ist es immer noch ein von deinem Kind mit Liebe gebackener Kuchen. Und wenn du halbwegs ordentlich drauf bist, dann weißt du, dass das Kuchenmassaker, das in dieser Küche übrig geblieben ist, ein Ausdruck unfassbarer Liebe ist. Ja? Es ist Gott egal, wie der Kuchen schmeckt. Aber er will, dass du Kuchen für ihn backst. Manche von uns denken, dass es darum geht, den richtigen Kuchen zu backen. Das ist Mist, das ist Quatsch, vergiss das. Aber genauso Mist ist das zu sagen, was soll ich schon tun? Was kann ich schon machen? Das stimmt nicht. Du kannst morgen früh um 8:45 einen Unterschied machen, weil Gott zu dir redet. Weil Gott zu dir redet. Du kannst anders handeln, weil Gott zu dir redet, weil er dich leitet. Das macht den Unterschied. Gelingt damit alles? Nein, muss es nicht. Das ist nicht der Punkt. Johannes 3, eine andere ganz zentrale Bibelstelle zur Frage, so, was ist Christsein? In Johannes 3,16 gibt es diese Passage, die einige von uns auswendig können müssen. Ne? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16, manchmal gibt es das so, also heute nicht mehr so häufig, weil es das Stadionverbot für gibt, ne? Aber früher gab es ja diese Plakate, die sie hochgehalten haben bei Weltmeisterschaften, Olympia und so. Ne? Bisschen weiter vorne in Johannes 3, ab Vers 3, der Anfang dieses Gespräches. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also wer ist Christ? Jesus sagt hier, jemand, der von Neuem geboren wird. Jemand, in dem was grundsätzlich Neues beginnt. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden? Wenn er alt ist, kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und jetzt wird's spannend. Der Wind weht, wo er will. Das Wort Wind, was hier steht, heißt Pneuma. Das heißt Geist, Wind, Hauch. Es gibt noch eine Sprache in der Welt, in der es ein Wort gibt für Geist, Wind, Hauch. Das ist das Hebräische, Ruach. Das sind die beiden Sprachen, in der die Bibel geschrieben worden ist. Geist, Wind, Hauch. Also, der Wind weht, wo er will, oder der Geist weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, du hörst seine Stimme, könnte man hier wörtlich sagen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und jetzt mal aufmerksam, ja? Deutsche Sprache stimmt aber auch so im Griechisch, stimmt auch so im Original. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also, Jesus sagt hier, der Geist, wo er herkommt, wo er hingeht, keine Ahnung. Der Wind, wo er herkommt, wo er hingeht, keine Ahnung. Man hört es, ne? Einige von uns, die ein bisschen länger irgendwo wohnen, die hören schon, ist Ostwind, ist Südwind, ne? So, das haben wir irgendwie auf der Reihe. Aber jetzt kommt die Analogie. Und die Analogie, die Jesus hier setzt, ist, so sind Menschen, die zu Gott gehören. Wir würden die umgangssprachlich heute Christen nennen. Wir wissen nicht so genau, wo das herkommt, was sie tun. Wir wissen nicht so genau, wo das hinführt, was sie tun. Geleitet durch den Heiligen Geist. Wir haben keine Backrezepte für ein gelingendes Leben. Wir sind nicht die, wo wir uns zusammensetzen und sagen, so jetzt bringe ich euch bei, dass man folgende 8 Zutaten braucht für einen ordentlichen Kuchen. Und wenn du das so und so und so machst, dann gelingt der immer. Sondern was wir uns beibringen ist, geh in die Küche, geh ins Leben hinein, dreh dich um zu dem Koch, dreh dich um zu Gott und frag, was ist dran? Was soll ich tun? Geh in dein Büro und frag Gott, was soll ich tun? Das ist Christsein. Das ist Christsein. Geht es nur darum? Nein. Jesus ist für mich gestorben. Wäre Jesus nicht für mich gestorben, müssten wir nicht darüber nachdenken, wie könnte ich mit ihm zusammen leben. Ich kann das eine nicht vom anderen trennen. Ich muss erst Römer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irgendwie mal in meinem Herzen hab geschehen lassen. Aber dann kommt Gott und sagt, ich steig jetzt ein in deine Verzweiflung, in deine Unfähigkeit. Ich steig jetzt ein in all das, was du nicht gebacken kriegst. Ich steig jetzt ein in all die Dinge, die du nicht auf die Reihe kriegst. Ich will dich leiten. Ich will dich führen. Darüber reden wir, wenn wir vom Heiligen Geist reden. Wir laden euch ein, dass, wenn ihr wollt, dann antwortet doch gerne jetzt gleich in der Lobpreiszeit. Ein paar Leute werden hier vorne stehen und werden Gebet anbieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einen Haufen Leute gibt, die sagen, wenn ich das jetzt nicht festmache, dann ist das ein paar Stunden wieder für mich weg. Es macht Sinn, zwischendurch mal zu Gott zu gehen und zu sagen, ich will. Und ich mache das fest. Ich mache da einen Haken dran. Und manchmal muss man das 6-mal machen zum selben Thema. Und komischerweise beim 6. Mal verändert sich dann wirklich was. Nicht, weil wir uns jetzt besonders festmachen, sondern weil Gott ein zuverlässiger Gott ist. Das ist Glaube. Zu sagen, das, was Gott sagt, das stimmt. Das stimmt. Dazu laden wir ein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch zu anderen Themen kommen und für euch beten lassen, euch segnen lassen. Aber mir wäre es jetzt wichtig, dass viele für sich sagen, ich will auf Gott zugehen und ich will Gott sehen, wie er reinspricht in mein Leben. Ich will mich leiten lassen. Ich will mich leiten lassen. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du gekommen bist und dass du gelebt hast, was das heißt, im Angesicht des Vaters zu leben. Danke, dass du mit mir getauscht hast und dass du ans Kreuz gegangen bist. Dass du mit all meinen Abgründen und all meiner Finsternis, mit all meiner Bosheit gestorben bist. Und ich bitte dich, dass das neue Leben, das du schenkst, dass das sich in mir entfaltet. Komm, Heiliger Geist, leite mich, lehre mich. Lass mich die Worte hören, die mein Herz hören muss, damit es atmet, damit es lebt, damit es tanzt. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes, dass der Tod nicht Raum gewinnt in meinem Leben, sondern dass das Leben mehr und mehr Raum gewinnt. Komm, du Geist der Wahrheit.